Der Kardinalfehler vom Gebäudeenergiegesetz war meines Erachtens, dass es 100% ideologisch aufgeladen war mit dem All-Electric-Ansatz, den Leuten vorzuschreiben, eine Lösung. Unsere Zwangsbeglückung in einem freiheitlich dominierten Staat, das kann nicht funktionieren.
Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Nordrhein-Westfalen läuft sich warm für die Wärmewende. Nach dem politischen Waterloo im letzten Sommer mit dem Heizungsgesetz oder Heizungshammer wurde jetzt das Wärmeplanungsgesetz auf die Schiene gesetzt. Der Prozess der kommunalen Wärmepläne ist gestartet. Die politische Stimmung war schon mal besser im Land, ich glaube, das kann man sagen. Die Wirtschaftszahlen sind ernüchternd aktuell. Die Vertrauenswerte für die Bundesregierung sind schlecht. Aber gerade für Nordrhein-Westfalen sind Bezahlbarkeit und Verfügbarkeit von Energie für alle, für die 11 Millionen Menschen bis auch hin zu den Hidden Champions in Ostwestfalen beispielsweise, so wichtig wie in kaum einem anderen Bundesland. Kann Industrieland Nordrhein-Westfalen eigentlich klimaneutral? Was läuft gut hier und was verläuft vielleicht gerade nicht so? Und vor allem, wird die Wärmewende hier gelingen? Über diese Fragen freue ich mich heute mit Dr. Andreas Holstein zu sprechen. Er ist seit Mitte 2022 Geschäftsführer des doch so wichtigen Verbandes kommunaler Unternehmen hier in Nordrhein-Westfalen in der Landesgruppe. Aber er war vor allem über 20 Jahre Bürgermeister, kennt also die kommunale Seite wie kaum ein anderer. Er war im Sauerland in der schönen Gemeinde Altena. Lieber Herr Holstein, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch.
Lieber Herr Holstein, vielleicht stellen Sie sich doch nochmal mit Ihren eigenen Worten kurz vor und erläutern uns, was Sie lieber machen oder lieber gemacht haben. Präsident des Gebirgsvereines oder Präsident eines Tischtennisvereins?
Ja, mein Name ist Andreas Holstein, inzwischen schon 60 Jahre alt. Da erschrecke ich mich dann auch immer wieder, was mir dann bewusst wird, wenn ich meine vier Kinder angucke. Ich bin immer noch in meiner Heimatstadt, wo ich auch geboren bin, in Altena beheimatet, was eine alte Industriestadt ist, von den Strukturen eigentlich weniger mit dem Sauerland, wie man das kennt, von Fachwerk zu tun hat, sondern vielleicht eher mit dem Ruhrgebiet, Arbeitersiedlungen, sehr viel Metall produzierendes Gewerbe, Stahldraht. Und da habe ich also 21 Jahre als hauptamtlicher Bürgermeister arbeiten dürfen. Und Sie haben darauf reflektiert, dass ich auch mal Präsident des Sauerländischen Gebirgsvereins war. Ja, mit 36.000 Mitgliedern und 20 Hauptamtlern im Ehrenamt war das eine große Aufgabe, die ich auch gerne gemacht habe. Aber da ich 2017 einen Angriff auf mich hinzunehmen hatte mit mehreren Hörstürzen, habe ich dann gesagt, ich mache da mal erstmal einen Cut, habe aber auch jemanden gefunden, den Landrat des Märkischen Kreises, der das fortgesetzt hat. Ist eine tolle Einrichtung, weil wenn wir über irgendwelche Wege in der Natur latschen, machen wir uns meist am Wochenende keine Gedanken, dass die auch unterhalten werden müssen. Und das tut der Sauerländische Gebirgsverein auf einer Strecke von Münster bis Siegen oder, wenn man es anders ausdrücken will, von Düsseldorf bis Paderborn. Und das ist eine wirklich tolles Ehrenamt, ganz, ganz viele Menschen. Und das habe ich immer gerne gemacht. Ist auch Sport, aber richtig Sport habe ich in der Jugend gemacht. Da habe ich einen Tischtennis-Bundesliga-Verein gemanagt, habe Tischtennisgrößen wie Stellan Benson oder Jan-Ove Waldner kennenlernen dürfen und habe auch selbst bis zum Niveau Bezirksliga aktiv gespielt. Allerdings ist das die eigene Leistungsfähigkeit dann durch das ehrenamtliche Management während des Studiums so ein bisschen gekippt und hatte nicht mehr so viel Zeit. Und an die zwei Bundesliga-Einsätze, die ich gehabt habe in der ersten und in der zweiten Liga, erinnere ich mich nicht so gerne, weil die waren nicht ganz so erfolgreich.
Einsätze selbst gehabt?
Ja, selbst gehabt. Einmal musste ich ran, weil jemand erkrankt war. Da war ich gerade Anfang im Studium, wurde aus einer Studienveranstaltung geholt und durfte dann in Saarbrücken beim deutschen Meister an die Platte und musste gegen den amtierenden deutschen Jugendmeister spielen. Und da habe ich dann auch noch, weil er mit begrenztem Schaum gespielt hatte, weil er wusste, dass ich tiefer spiele,
dann plötzlich geführt, aber dann habe ich nicht mehr viele Punkte gemacht. Und aber ich komme aus dem Sport. Ich weiß, im Sport ist immer viel Engagement gefragt. Da muss man sich anstrengen und da gehören auch Niederlagen dazu. Und da ich nachher, nach 20 Jahren Altener, auch nochmal in Dortmund angetreten bin, zunächst für die CDU, dann aber auch für die Grünen in der Stichwahl und da knapp verloren habe,
ja,
es waren 5000 Stimmen, also wenn man das dann mathematisch rechnet, haben 2501 Stimme gefehlt, für mich. Und
in einer Stadt von 700.000, 600.000 Einwohnern in Dortmund?
Und dann in der Corona-Zeit, ich war Kandidat von außen, aber das war halt eine Herausforderung in einer Stadt mit dieser faszinierenden Struktur Dortmund und auch mit dem Willen, nochmal 10 Jahre Ruhrstrukturen oder die Strukturen des Ruhrgebiets zu verinnerlichen, war das eine große Herausforderung und das habe ich sehr genossen und sind heute noch viele Freundschaften und Kontakte, nicht nur in Dortmund, aber sehr viel in Dortmund geblieben und das macht mir nach wie vor Spaß, da auch mal zu hören, wie es da weitergeht. Ich habe gerade im Vorgespräch mich über die IGA unterhalten, die ja auch die internationale Gartenbauausstellung, die 27 ins Ruhrgebiet kommt. Und solche Themen sind dann auch interessant. Deshalb will ich nicht sagen, das eine macht mehr und das andere macht weniger Spaß. Das gehört alles dazu. Von Haus aus bin ich Jurist, also was richtig Dröges. Hab dann 2 Jahre für die Botschaft der Republik Litauen gearbeitet, hab da dann mal Protokoll gemacht und Politik, habe über Verfassungsfragen Litauens im Vergleich zu Frankreich promoviert, also auch was ganz anderes und habe dann für Sozialhilfe und Asylbewerberleistungsrecht in der CDU-CSU-Fraktion als Mitarbeiter gearbeitet, habe also auch den Bundestag ein bisschen kennengelernt, war aber nie irgendwo in Parteistrukturen unterwegs, sondern habe eigentlich mich immer auf die Verbindung zu Bürgerinnen und Bürgern konzentriert und das ist auch gut so. Ich habe Freunde in allen Parteien, das halte ich auch für wichtig, dass man eben nicht nur in einer Partei verhaftet ist, sondern über den Tellerrand guckt. Und das ist ja auch so ein bisschen die Parallele zu den kommunalen Unternehmen, die ja auch nicht von einer Partei geprägt werden, sondern wo die Vertreterinnen und Vertreter der Ratsparteien sitzen. Und da muss man immer einen Konsens finden und einen guten Weg finden. Und insoweit finde ich das spannend, sich mit so einem Thema Daseinsvorsorge auseinanderzusetzen. Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen, das Thema, wie gestalten wir die Wärmewende. Das wird eine der spannendsten Themen sein. Eigentlich wäre es die erste gewesen, darauf spielten sie ja auch an, mit Recht. Wir haben als Deutsche das dann mal wieder so gemacht, dass wir erst die Lösungen präsentieren und dann die Menschen mitnehmen und vor Ort mitnehmen. Und das hat sich gerecht. Das hat der Botschaft, wir müssen CO2-frei werden, natürlich auch ein Stück weit bei Teilen der Bevölkerung Akzeptanz gekostet und wir müssen jetzt über clevere Vorortpolitik das wieder einfangen und dazu sind Stadtwerke nötig, da wo es sie nicht gibt, müssten sie heute erfunden werden, um sowas umzusetzen.
Vorortpolitik ist ein gutes Stichwort. Ich meine, ich hatte das ja auch gerade geschildert. Sie haben das ja gerade sehr, sehr charmant tief gehängt. Ich glaube, Sie sind bundesweit bekannt geworden. Sie hätten ja um ein Haar als Nicht-SPDler die Herzkammer der Sozialdemokraten erobert, was natürlich ein großer Clou gewesen wäre. Dort sind Sie ja nicht seitdem erst ein sehr erfahrener Bürgermeister und wirklich ein Urkommunaler, auch neben all dem, was Sie so gemacht haben. Wie ist denn Ihr Blick auf das, was da im Moment gerade so wärmepolitisch oder energiepolitisch läuft, aus der Sicht desjenigen, der es vor Ort umsetzt? Sind Sie da sehr kritisch oder sehen Sie da auch positive Ansätze?
Beides. Ich bin kritisch, weil ich glaube, man hätte eigentlich schon vor mehreren Jahren anfangen müssen, die kommunale Ebene in diesem Punkt anders mitzunehmen. Wir haben immer gesprochen über die nachhaltige Energieerzeugung. Ja, das ist ein Bereich. Aber wir müssen auch über nachhaltigen Verkehr, wir müssen über nachhaltige Wärme sprechen. Und das sind alles Themen, die vor Ort stattfinden, genau wie Breitband vor Ort stattfindet oder das Thema Wasserversorgung vor Ort stattfindet. Und diese ganzen Themen sind top aktuell und man hätte eigentlich da früher Bewusstsein schaffen müssen. Jetzt hätte, wäre, wenn und aber zählt nicht. Wir müssen es halt nachziehen, aber wir haben einige wichtige Jahre verloren. Und ich glaube, Politik tut auch nicht gut daran, den Menschen zu sagen, ihr kriegt alles im Schlaf. Und wenn wir ehrlich sind, ich liebe das Beispiel meines Landesvorsitzenden Carsten Liedtke, der gesagt, das ist so, wenn vor dem Eisdiele der Vater zu den Kindern sagt, Eis kostet nichts, die Kugel Eis wird verschenkt, analog zum
die Kugel
zur
Eis
Energie. Und die Waffel kostet dann 8 Euro. Und das ist so ein bisschen das, was mich im Moment umtreibt und in den städtischen Räumen.
Solange es der Vater dann bezahlt, um im Bild zu bleiben, dann ist alles gut, ne?
Wenn man jemanden hat, der es bezahlt als Sponsor, mag es bei den Kindern noch gut sein. Allerdings fehlt mir im Moment so die Fantasie. VKU hat ja auch eine Studie mit Deloitte rausgegeben und BDEW rausgegeben, die alleine bis 2030 600 Milliarden Euro Investitionskosten in die Transformation benennen, sogar nach Sparten aufgegliedert. Und alleine die Wärmewende schlägt mit rund 100 Milliarden da zu Buche. Und ich frage mich, wie bei einem durchschnittlichen Eigenkapital von irgendwo zwischen 20% und 40% eines Stadtwerks, bei einem Totalausfall der Städte, die selbst kein Geld mehr haben, diese Finanzen zu beschaffen sind. Durch Fördermittel alleine wird es nicht gehen. Wir brauchen da wirklich neue kreative Ideen, um das umzusetzen, was wir uns als Ziel genommen haben. Und das Ziel ist ja richtig. Wir wollen eine bessere Gesellschaft in dem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen hinterlassen und die nächsten nicht auf Kosten der nächsten Generationen leben, aber sind da immer noch nicht am Ende des Prozesses, sondern ganz, ganz, ganz am Anfang.
Sie haben jetzt gerade das Gebäudeenergiegesetz angesprochen von letztem Jahr. Ist ja aus politischer Sicht sehr, sehr stark beleuchtet worden, wurde ja auch von beiden Seiten sehr stark polemisiert, wenn man ehrlich ist. Also mein Gefühl war immer, dass wir irgendwo in der Mitte unterwegs waren mit dem, was passiert ist. Also einerseits wurde es sicherlich instrumentalisiert, andererseits im Kern war es schon so, dass da vieles verboten werden sollte, wenn es in der Urform durchgegangen wäre. Haben Sie seitdem... Also nehmen Sie auf der kommunalen Ebene noch viel Euphorie für dieses Thema Wärmewende wahr?
Na, Euphorie ist, glaube ich, auch eine falsche Erwartungshaltung. Also vielleicht, um das nochmal einzuordnen, der Kardinalfehler vom Gebäudeenergiegesetz war meines Erachtens, dass es 100% ideologisch aufgeladen war mit dem All-Electric-Ansatz, den Leuten vorzuschreiben, eine Lösung. Unsere Zwangsbeglückung in einem freiheitlich dominierten Staat, das kann nicht funktionieren. Zweitens ist das Gebäudeenergiegesetz ja im Grunde genommen das Substrat einer kommunalen Wärmeplanung. Das heißt, ich muss mir erstmal gucken, was geht vor Ort, was habe ich da für Möglichkeiten? Habe ich die Möglichkeit, auf Wälder in der Umgebung zurückzugreifen, wo ich mit Pellets heize? Habe ich irgendwo große Landwirtschaften, wo ich mit Biogas was machen kann? Beim Thema Wasserstoff sind wir ganz am Anfang. Wie stark wird der genutzt werden können? Ich halte ihn zumindest für nachhaltig nutzbar für KWK-Anlagen, die dann vielleicht Wärmenetze betreiben, kleinere, also nicht die klassische Fernwärme in den großen Ruhrgebietsstädten, wo es das ja auch teilweise schon gibt, allerdings auch nicht nachhaltig bisher. Also das hätte man besser erstmal analysiert und hätte dann gesagt, okay, ein Teil und auch vielleicht sogar ein großer Teil ist All-Electric-Lösung und dann legen wir ein Gesetz passend drauf. Aber erst die Lösung zu machen und dann den Bürgern zu sagen, wir sprechen mal mit euch vor Ort, das ist selten erfolgreich. Also ich glaube, da kommen sich Menschen, egal ob sie Kommunalpolitikerinnen und Politiker oder Stadtwerke-Chefinnen und Chefs oder ob das Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind ziemlich stark vereimert vor und genau das ist das Problem gewesen, dass so Zwangsbeglückungsmaßnahmen, das passt nicht in eine Demokratie und deshalb hätten wir es besser andersrum gemacht. Aber wir fangen jetzt ein bisschen neu an und wir werden vieles auch entwickeln sehen. Also das Thema, wie weit können wir Wasserstoff nutzen für Industrie und was ist dazu noch nutzbar, das können wir heute seriös nicht beantworten, weil wir nicht wissen, wie die Verfügbarkeit in welchen Mengen zu welchen Preisen ist. Und aber in 5 Jahren werden wir das vielleicht schon ein bisschen besser beurteilen können. Deshalb muss man sagen, in solchen Transformationsgeschehen muss man auch immer ein bisschen auf die Zukunft setzen und auf Entwicklungen setzen. Und da macht man sich eigentlich selbst einen Gefallen, indem man sagt, wir gehen da lösungsoffen dran. Und das ist ja jetzt die Aufgabe in der kommunalen Wärmeplanung, dass die Kommunen vor Ort gucken können, was haben wir? Haben wir Abwasserwärme? Haben wir Kanäle, die ausreichen, um daraus Wärme zu ziehen? Haben wir offene Gewässer da, dass wir mit Wärmepumpen, Wasserwärmepumpen, Großpumpen arbeiten können, so wie Köln das macht? Mhm. Und ich glaube, dass da die Fantasie vor Ort groß ist. Und wir haben als VKU auch am Jahr zu Jahresbeginn mit Städte- und Gemeindebund und Deutschem Städtetag mit der Sektion NRW hier in Nordrhein-Westfalen eine große Wärmeplanungstagung gemacht. Und da hat man die Neugier der Menschen trotz dieser etwas verfahrenen Situation doch deutlich gespürt. Ob das jetzt naturgemäße Begeisterung war oder die Begeisterung, die da war, weil man gesagt hat, okay, ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich fand es schon bezeichnend, dass da in Bochum 350, 370 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren. Und da merkte man, die Menschen befassen sich damit, natürlich jetzt erst die Verantwortungsträger, aber das wird nachher auch die Bevölkerung sein, weil in jedem Ort müssen wir die Menschen mitnehmen, müssen das erklären, müssen sagen, das geht nicht, weil, oder da gibt es die und die Lösung. Und da sind ja auch spannende Fragen noch, wie Anschluss- und Benutzungszwang, das heißt, dass der Bürger eine Lösung vorgeschrieben kriegt, von der ich im Übrigen nichts halte, auch noch zu diskutieren.
Bei dann 350 fand ich auch viel. Ich war einer von diesen 350, die da drin waren. Ich habe mich dann gefragt, sind das jetzt so viele, sind das jetzt Betrachtende eines Unfalls, die irgendwie einen Skandal da sehen und das spannend finden, oder sind das jetzt die Betrachter eines Fußballspiels, die gar nicht warten können, bis es endlich losgeht? Ist natürlich so ein bisschen die Frage. Es hat auf jeden Fall Relevanz. Das ist rausgekommen dabei.
Also es sind, um in dem Fußballbild zu bleiben, sicherlich nicht die Fans der eigenen Mannschaft. Die waren zahlenmäßig sehr schwach. Also die begeistern schon mit Transparenten. Jetzt kommt die kommunale Wärmeplanung auf den Sessel gesessen haben. Ja. Aber es gab eben eine ganze Menge an Menschen, die ein gutes Fußballspiel sehen wollten, um in dem Bild zu bleiben, und gesagt haben, okay, wenn ich das jetzt spielen muss und wenn das dazugehört, dass wir nachhaltig werden, dass wir auch uns um den Gebäudesektor kümmern, und da Klammer auf, das müssen wir, so wie wir von der Energieversorgung gepolt sind. Das hat sicherlich Frankreich in einem anderen Maße mit dem Setzen auf Kernenergie, aber wir haben halt die Notwendigkeit, uns damit auseinanderzusetzen, weil wir bisher auch anders vorgegangen sind und vieles nicht so elektrisch, sondern gastechnisch gelöst haben. Und das war das süße Gift von billiger Energie, was der große Diktator in Moskau natürlich auch genutzt hat, um das Bild, was wir gerne von ihm hatten, mit Handel und Wandel auch zu befeuern. Und im Schatten dieses Wohltäterbildes dann sich Territorium kriegerisch einverleiben versucht, so wie er das im Moment völkerrechtswidrig in der Ukraine tut.
Also keine Fans der eigenen Mannschaft, aber auch keine Hooligans.
Genau. Also ich glaube, dass wir sehen werden, wie erfolgreich die Wärmewende sein wird. Und wir werden in der Wärmewende sehen, dass einige Städte das sehr gut machen. Ich kenne in NRW schon einige Städte, die sich da sehr inhaltlich mit auseinandergesetzt haben, die auf Deutsch gesagt Wärmepläne schon fast präsentationsfähig da haben für einen Erstaufschlag in der Bevölkerung. Und die sagen, wir arbeiten jetzt an dem Thema, weil das ist ein Zukunftsthema und wir wollen das lösen, sachgerecht vor Ort. Häufig getrieben von aktiven Menschen in den Stadtwerken. Und es gibt andere, die sagen, ja, lieber sagen Nimmerlein, vielleicht geht das doch noch irgendwie an uns vorbei. Aber ich glaube, dass, wenn wir es ernst meinen mit dem Thema, wir können nicht weiter das Klima so behandeln, wie wir es die letzten 100 Jahre in der Industrialisierung, seit der Industrialisierung behandelt haben. Und das scheint ja auch mit Staaten problematisch, wie sie sind, wie China, ein Konsens zu sein. Dann glaube ich, tun wir gut daran, da möglichst schnell voranzukommen. Ob wir Deutschen uns immer mit unserer typisch deutschen Gründlichkeit zu sagen, wir müssen vorhersehen, was in 5 Jahren ist, und das muss auch ein Punkt genau da liegen, so einen Gefallen tun, oder ob man da nicht vielleicht ein bisschen mehr laissez-faire hinbringen kann und sagen kann, naja gut, vielleicht wird das nicht ganz so sein, wie wir uns das heute vorstellen, aber wenn wir es schaffen würden, 45 zu 99% klimaneutral zu sein, wäre es doch auch ein toller Erfolg.
Und deshalb glaube ich, dass da so ein bisschen ich mich erinnert fühle an Planwirtschaften, die dann gesagt haben, wir wollen das und das in 5 Jahren erreichen und es war gar nicht mehr zu schaffen und das überfordert die Leute und das finde ich schade. Man muss Menschen immer mitnehmen. Und die soziale Frage, die dahinter steht, die wird darüber mitentscheiden, denn ganz klar wird sein, dass Bevölkerung den Weg nur mitgehen wird, wenn er sozial ausgewogen ist und das heißt, man muss sehr genau tarieren, wem man welche Lasten wie stark aufbürden kann und ich glaube, da machen wir momentan viel falsch.
Ist das denn möglich? Also die, das diskutieren wir ja auch an vielen Stellen immer, diese soziale Frage. Also das suggeriert für mich immer, es ist möglich, dass diese Kosten, die da sind, so zu verteilen, dass es erträglich ist für die Gesellschaft. Ist das nicht ein riesiger Umverteilungsmechanismus dann?
Ja, das ist ein Umverteilungsmechanismus und es wird selbst für die...
Das heißt Spitzensteuersatz 60% oder wie wollen wir das?
Keine Ahnung, aber auch da zu tun, als wenn das alles so bleibt, wie es ist, glaube ich, ist unredlich. Das ist aber so ein Verhalten von Politik, was man immer wieder feststellt. Auch bei Renten könnte man das als Beispiel nehmen.
Aber Sie haben ja gerade, Entschuldigung, die Zahl von den 600 Milliarden oder hier, das waren das gerade schon genannt und das ist ja dann am Ende auch nur ein Teil von den Kosten, die mit drin sind. Es gibt ja auch noch andere Zahlen dazu und so. Wenn man das tatsächlich machen will, muss man nicht ehrlich sagen, das würde uns insgesamt überfordern? Oder muss man sagen, das wollen wir so, wir machen eine solche Umverteilung bei der ganzen Sache, weil es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dass wir im Grunde jetzt wahrscheinlich dann diejenigen, die einigermaßen vermögend sind, deutlich stärker belasten als die anderen dabei?
Ich will es vielleicht ein bisschen konkreter beantworten. Mir geht so ein bisschen die Hutschnur hoch, wenn ich die Systematik der Förderung beispielsweise für Wärmepumpen im Moment sehe. Und wenn ich in meinem eigenen Bekanntenkreis gucke, wer stellt sich eine Wärmepumpe hochgefördert dahin, dann sind das nicht die Leute, die ehrlicher Arbeit nachgehen und ein durchschnittliches Einkommen haben, sondern es sind die Leute mit dem überdurchschnittlichen Einkommen. So, und wenn wir die Städte zu Ende geplant haben und just in den Bereichen wird dann eine Wärmelieferung über Fernwärme oder Nahwärmenetze realisiert, dann haben die eine Wärmepumpe und können sich nicht anschließen, werden also auch natürlich nicht anschließen und werden nicht zur Solidarisierung in den Bereichen beiträgt. Im Gegenteil, die nehmen sogar den anderen noch die Möglichkeit weg, eine Wallbox zu platzieren, weil die Stromnetze gerade in den Bereichen wahrscheinlich zuletzt ertüchtigt werden. Oder nehmen wir die Außenbereiche, da hat irgendjemand Wärmepumpe sich angeschafft, gefördert, hat auch ein gutes Einkommen, ist beispielsweise gut verdienender Beamter oder arbeitet in einem Verband, so wie ich, hat das gemacht frühzeitig, weil er ein grünes Gewissen hatte und gesagt hat, ich möchte gern verantwortlich leben, ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Und wenn dann in 10 Jahren der daneben arbeitende, lebende Fabrikarbeiter sich umstellt, der eine Krankenschwester zur Frau hat oder umgekehrt, dann kriegt er nicht mehr die Fördersätze, weil die Gesellschaft sie nicht mehr leisten kann und kriegt vielleicht von dem örtlichen Stadtwerk noch gesagt, wir sind noch gar nicht in der Lage, dich anzuschließen, weil die Last bei uns im Netz schon am Ende angekommen ist. Die gute Nachricht für dich ist, dass wir in 3 Jahren so weit sind, dass du auch deine neue Wärmepumpe anschließen kannst. Und das sind dann so Antworten, die finde ich katastrophal. Also, und ich glaube, dass man eben viel mit Anreizen arbeiten muss, dass man dabei aber vernünftig und clever steuern muss. Und das fehlt mir so ein bisschen in der Bundesgesetzgebung, die natürlich da immer den Ausgangspunkt macht, aber manchmal gibt es ja auch dann auf Landesebene durchaus clevere Weiterentwicklungen. Wollen wir mal gucken, wie clever die Städte sind, vor allen Dingen, die es dann mit Leben füllen müssen.
Was wir ja auf jeden Fall brauchen, nicht nur für die Wärmewende, aber also so oder so ist es, glaube ich, klar, dass die Wärmepumpe neben der Elektromobilität einen deutlichen Zuwachs haben wird. Ich denke, das bezweifelt auch niemand. Ich habe mal schon vor längerer Zeit mit der jetzigen Wirtschaftsministerin und Klimaministerin einen Podcast geführt. Damals war sie noch Vorsitzende und war noch Grün in NRW, war noch in der Partei im Grunde aktiver. Mona Neubauer, sie hat zu mir mal das Folgende gesagt.
Was in jedem Fall kein Format ist, ist über die jahrelange Diskussion von Mindestabstandsregeln erstmal ein Schreckgespenst aufzubauen, wenn es um Windenergie geht. Und das ist das, was die aktuelle Landesregierung hier in NRW macht. Das ist das, also ich sag mal, das ist ja das gute Recht von Parteien, die für Parteiprogramme gewählt wurden, in einem Koalitionsvertrag festzuhalten, wir machen es jetzt anders. Und es ist jeweils nachweisbar, wenn man sich den Windausbau in Nordrhein-Westfalen anguckt, immer dann, wenn CDU und FDP in Regierung kamen, gab es so einen Absackeffekt. Ne? Also der Ausbau der Windenergie ist zusammengebrochen.
Sie hat damals insbesondere das Thema Beteiligung angesprochen, also wie nimmt man die Leute mit, auch ihr Thema von gerade, hat aber auch über die Abstandszahlen damals gesprochen. Großes Thema im Wahlkampf. Jetzt sind die Zubauzahlen ja nachweislich in NRW ganz gut zuletzt gewesen. Ist das eine Erfolgsgeschichte, wie es jetzt läuft?
Ja, es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube auch aus Position des VKU, der immer vertreten hat, dass wir diese Abstandsregel nicht brauchen, weil es auch so ein bisschen der politische Streit um des Kaisers Bad war. Jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, weiß, dass wir auch so Mindestabstandsregeln haben durch Emissionsschutz. Da steht dann halt nur nicht die und die Meterzahl, sondern da wird im Einzelfall geguckt, wie weit Gebäude weg sind, wie Windrichtungen sind, ob dazwischen beispielsweise Bäume sind, die Schallschutz noch bieten.
Kann ja sogar mehr als 1000 Meter sein mittlerweile.
Und wenn man dann manchmal mehr als 1000 Meter hat, war es auch eine Verhinderung. Und deshalb muss man klar sagen, gut, dass das weg ist. Das alleine ist aber nicht die Erklärung dafür, dass wir jetzt in NRW ein bisschen mehr an Erfolgen haben. Wir haben ja etwas über 120, glaube ich, neu gebaute oder repowerte Windanlagen. Das ist sicherlich ein Teilerfolg. Und 340, glaube ich, im letzten Jahr rund Genehmigungen windenergetisch. Und wenn man sieht, dass die schwarz-grüne Landesregierung ja jetzt versucht hat, und das finde ich einen ganz guten Ansatz zu sagen, wir können die Transformation nur leisten, wenn wir wirtschaftlich stark bleiben. Position 1. Position 2 ist, wir brauchen die Nachhaltigkeit, um auch ein Geschäftsmodell für die Zukunft zu entwickeln, und wir tun was Gutes für nachfolgende Gesellschaften. Und das vereinen wir, indem wir sagen, wir wollen das erste klimaneutrale Wirtschaftsland in NRW, in Deutschland werden und vielleicht sogar auch in Europa. Dann ist das ein hehres Ziel und die ersten Zahlen sind gut. Andererseits, und darauf macht die SPD nicht zu Unrecht deutlich, fehlt natürlich von 120 Windrädern, die im Jahr 23 aufgestellt wurden, noch einiges bis zu den erreichten 1000 bis zur nächsten Landtagswahl 27. Das ist sportlich, aber ich glaube, dass gerade im Windbereich, und das muss man ehrlicherweise hier in NRW konstatieren, mit dem Bürgerenergiegesetz eine Beteiligungsmöglichkeit von vor Ort, von Kommunen, von Stadtwerken, von Bürgern gegeben wird, die akzeptanzfördernd ist. Das kann ich auch als langjähriger Bürgermeister nur sagen, wenn man miteinander redet und die Vorteile auch vor Ort deutlich sind und nicht irgendein Projektierer kommt, der die Gewinnmargen einstreicht und nur Proforma-Beteiligung macht oder vielleicht ein bisschen gibt, sondern wenn man sieht, wir sind vor Ort auch Mitspieler, dann gibt es auch andere Akzeptanzen. Und ich hoffe, dass das noch zu einer weiteren Steigerung der Zahlen führt. Und das Thema Genehmigungsbeschleunigung einhergehend mit dem Abbau von bürokratischen Hemmnissen, das ist sicherlich da. Aber auch da muss man sagen,
die wirken auch. Also wenn Sie jetzt merken, Sie haben die Rückmeldung, dass tatsächlich da auch da Effekte eingetreten.
Ja, die Regionalpläne weisen die erforderlichen Zahlen auf. Wir wollen ja in NRW die 1,8 Flächenprozente für Windenergie schon deutlich früher erreichen. Und das ist ja der Hintergrund dieser 1000 Windräder-Strategie. Und das halte ich auch durchaus für ein hehres Ziel. Wenn es dann wirklich auch da nur 950 sind, wird man deswegen keine Landtagswahl verlieren. Aber viel wichtiger ist, Sachen mal neu lösungsorientiert anzupacken. Und wir behaken uns mit unseren ja häufig auch singulären Interessen, die irgendwann mal reingekommen sind, selbst. Nehmen Sie Denkmalschutz und Wärmetransformation. Wir müssen die Straßen aufreißen. Wenn wir dann überall Bodendenkmäler haben, die wir finden und die erstmal die Baustellen für 2 Jahre stilllegen, dann brauchen wir über die Zielzeiträume überhaupt nicht mehr im Ansatz nachzudenken.
Ich muss gestehen, dass ich habe das letztens zum ersten Mal gehört, dass es ein Bodendenkmal gibt. Das war mir gar nicht klar. Also sowas wie ein Naturdenkmal. Also es gibt einen Hügel da, der ist denkmalgeschützt, und es gibt ein Acker, der ist auch denkmalgeschützt in der Form, wie es ist. Das ist ja eigentlich irgendwie merkwürdig.
Naja, man muss sagen, das wird sich so abzeichnen in NRW, dass wenn man nichts ändert und keinen deutlichen Vorrang da reinbringt, in Verfahrensweisen erlassen, dass wir ein Fernwärmenetz, das muss ja durch Vorlauf-Rücklauf mit großen Rohren, ähnlich wie ein Kanalnetz, das hat also dieselbe Dimension wie ein Abwasserkanal in etwa, in offener Tagweise, Bauweise, das heißt von oben in den Straßenkörper gebracht werden. Und wenn man dann irgendwo Steine aus dem Mittelalter findet, dann wird ein Baustopp verhängt und dann müssen diese Steine, was auch alles Sinn macht, in einer Zeit, die normal ist, katalogisiert werden, aufgenommen werden, gesichert werden und dann kann weitergebaut werden unter Umständen, wenn das daran vorbeigelegt werden kann oder die wieder verschlossen werden können in der Erde. Aber wenn wir das in Reinform machen, Bodendenkmale.
Gut, aber das ist ja noch was anderes. Also das ist ja dann irgendwie, ich kann ja verstehen, wenn man in Xanten oder in Köln sagt, das ist von den Römern ein alter Stein, der ist 2000 Jahre alt, der ist ein Stück Geschichte, den erhalten wir so, den buddeln wir aus. Aber ein Bodendenkmal ist ja für mich nur, das ist ein Hügel. Da ist jetzt treibe ich es mal auf die Spitze und mache mir keine Freunde.
Ein Bodendenkmal kann ein Hügel sein, aber ein Bodendenkmal kann auch etwas im Boden Befindliches sein. Und das kann eine alte Siedlungsmauer sein, das kann eine Form von Gesteinsschichten sein, die auf alte Siedlungsreste nur hindeutet. Und wenn, um das Argument auch zu entkräften, wenn in Köln bei jedem römischen Stein ein absoluter Baustopp wäre, dann würde in Köln nicht mehr gebaut werden können und die Rheinenergie käme als unser Mitglied da keinen Millimeter voran im Sinne der kommunalen Wärmeplanung. Deshalb, ich will nicht sagen, überall durch und nicht mehr Rücksicht nehmen auf sowas, aber ähnlich wie wir auch abgegrenzt haben, jetzt die Belange von Naturschutz in der Frage von LNG-Terminals und Überlandleitungen oder jetzt der Wasserstoff-Backbone-Netze. Genauso brauchen wir das auch in den Ortschaften, dass man da eine vernünftige, bürokratiearme Struktur schafft, die nicht sich darin gefällt, Sachen erstmal liegen zu lassen und dann mal irgendwann zu entscheiden, sondern wir brauchen schnelle Entscheidungen, wir brauchen die Möglichkeit, das umzusetzen. Denn wenn das noch zu der Finanzierungsproblematik dazu kommt und zu der Frage, haben wir denn genug Fachkräfte, zu der Frage, haben wir denn genug Tiefbauer, dann wird es sehr schwer werden, das als Ziel formulierte überhaupt ansatzweise zu erreichen. Und insoweit, glaube ich, ist diese Tatsache des Zitats von Mona Neubauer inzwischen erledigt, Gott sei Dank. Und wir gucken nach neuen Ufern, aber es ist noch genug für die politische Kaste in Ministerien, in Bezirksregierungen und auch in Kommunalverwaltungen zu tun.
Okay, also Sie können sich noch nicht komplett zur Ruhe setzen. Ich würde einen Punkt oder ein Thema würde ich gerne noch ansprechen. Wenn man sich ein bisschen mit Ihnen beschäftigt, dann fällt auf, erstens, dass Sie sehr viele Funktionen haben, also dass Sie auch sehr ehrenamtlich engagiert sind, neben dem, was immer Ihr so Ihr Tagesgeschäft jeweils ist. Und Sie haben eine Vergangenheit und ein Faible, dass Sie sich wirklich auch um das Thema Ausländerintegration, insgesamt Integration und auch Fremdenfeindlichkeit kümmern. Sie haben eine Funktion der Deutsch-Polnische Gesellschaft, wenn ich es richtig sehe, im Landtag. Und Sie haben ein Buch geschrieben. Sie sind Mitautor eines Buches, das heißt Mein Kampf gegen Rechts. Und da berichten 11 Menschen, wie sie aus ihrer Position heraus mit rechtsextremistischem Gedankengut und Gewalt konfrontiert waren. Sie haben auch gerade geschildert, damit gehen sie auch so offensiv um, dass sie selbst einen Anschlag erlitten haben, einen persönlichen. Was treibt sie besonders da um? Also wie blicken Sie im Moment auf die politische Situation, die wir haben? Wir haben ja schon auch eine Lage, wo wir in Ostdeutschland einige Landtagswahlen vor uns haben, wo einem doch als Demokrat flau im Magen werden kann. Wir haben Länder und Parlamente, wo jetzt die demokratischen Parteien keine Mehrheiten mehr haben. Das sind jetzt die ersten, die dort ankommen. Und wie gehen Sie mit dem Thema um?
Naja, vielleicht meine Motivation an den Anfang zu stellen. Ich bin in der Industriestadt groß geworden und dann weiß man, dass derjenige, das trifft weite Teile des Ruhrgebiets genauso, der mit einem unter Tage oder an der Maschine steht, nicht unbedingt besser oder schlechter ist, weil er dieser und jener Nationalität angehört, sondern da gibt es auf Deutsch gesagt sehr pragmatisch sehr nette Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt Menschen, die haben den schon lange zurückliegend. Und wenn allein diese zwei Gruppen mal jeder für sich evaluieren würde, woher die eigenen Großeltern kommen, hätten wir in dieser Diskussion auch eine große Sachlichkeit, weil es sind eben halt viele Menschen im Laufe der Jahre zugewandert. Was wir Deutschen in den 70er Jahren nicht gut gemacht haben, wir haben nicht versucht, diese Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir bieten euch auch Brücken zur Integration, sondern haben denen nur gesagt, ihr müsst euch integrieren. Unsere Gesellschaft bleibt so, wie sie ist. Und ich glaube, mittlerweile sind wir so weit zu wissen, dass sich diese Haltung dann auch in den Rückzug von Menschen in eigene Milieus und man kann das ja sehr schön an den Russlanddeutschen im Moment sehen, die sich zum Teil dann wieder in eine Nähe zu einem wunderschönen Mütterchen Russland mit einem fürsorglichen Herrscher Putin bewegen, gestützt von Ideologie und Programmen, die aus Moskau gesteuert werden. Und da ist natürlich dann immer so zweischneidig die Sache. Wir brauchen Menschen mit Zuwanderung in Deutschland, die sich hier einbringen, weil wir haben nicht mehr genug Kinder. Das ist so. Und selbst wenn heute alle, die es könnten, nach Hause gehen und Kinder produzieren würden und erfolgreich wären, würde uns das die nächsten 20 Jahre nicht helfen, weil diese Kinder noch zu jung sind. So, das heißt, wir kommen in diesen Bereich rein und wir haben ein großes Interesse dran, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für Renten, für Sozialtransfer, für Krankenhilfe auch weiterhin vorzuhalten. Und dafür brauchen wir Menschen aus dem Ausland. Wir sind da viel zu spät dran. Wir brauchen Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen, einfachen Qualifikationen, universitären Qualifikation und wir müssen uns um diese Menschen im Ausland bemühen. Das ist aber was anderes, als Schlepperbanden es möglich zu machen, Leute aus, die überhaupt nicht auf diese Gesellschaft vorbereitet sind, aus allen Herren Ländern, denen es materiell schlecht geht, die ich alle persönlich verstehen kann, hier nach Deutschland zu bringen. Das ist nicht die Lösung, die wir eigentlich bräuchten, sondern wir brauchen humanitäre Zuwanderung. Klar, wir helfen den Menschen aus der Ukraine, die im Moment hier zu Gast sind, meines Erachtens absolut zu Recht. Wir werden auch Menschen haben, die vor irgendwelchen Kriegen in Afrika, in jetzt auch im Nahen Osten leider flüchten. Da wird Deutschland großzügig sein müssen, da werden andere Kriterien angelegt werden müssen. Und dann haben wir aber auch ein großes Interesse daran, qualifizierte Menschen auch teilweise mit einfacher Ausbildung hier nach Deutschland zu holen.
Genau. Das heißt, muss man das mit zwei verschiedenen, so wie ich sie verstehe, auch mit zwei Maßstäben messen, wie das ja auch im Asylrecht so auch teilweise schon geschehen ist, ne? Und auch so
gang und gäbe es. Ich meine, wir steuern es nicht. Das ist das Problem in Deutschland. Wir haben nie einen gesellschaftlichen Konsens hingekriegt zwischen denen, die gesagt haben, lasst alles so, wie es ist und möglichst extensiv, jeder kann kommen. Das hat die Welt mittlerweile mitgekriegt, dass wir diese Rechtsprechung haben und auch unfähig sind, da andere Lösungen zu finden. Wir müssten viel mehr in Afrika tun, was wir weitgehend den Chinesen und den Russen überlassen haben, da Ausbildung betreiben, da deutsche Sprache fördern und den Menschen da auch in jungen Jahren die Chance geben, als einer von fünfen vielleicht nach Deutschland zu kommen, vielleicht aber auch, dass einer nach Österreich dann noch kommt und drei im Land bleiben, damit wir nicht diese Länder noch ärmer machen, als sie ohnehin sind. Und ich glaube, da gibt es solche Möglichkeiten, dafür habe ich mich immer eingesetzt und als wir 2015 theoretisch immer dafür drum diskutiert haben, ist das Boot voll oder ist es übervoll, hat unsere kleine Stadt gestützt von allen politischen Parteien gesagt, wir können noch ein bisschen mehr aufnehmen, allerdings getragen von der Zivilgesellschaft, die Sprachkurse gemacht haben, die Integration bewältigt haben. Das Hauptamt hat dann eher so den Ermöglicher oder die Schnittstelle gespielt, aber das Ehrenamt war es. Und das hat uns dazu bewogen, in der Höhepunkt der Flüchtlingskrise, ich halte Merkels Satz für absolut richtig, dass wir dieses gut bearbeiten haben aus heutiger Sicht und wir haben gesagt, wir nehmen 100 mehr auf und davon sind auch viele Menschen in Altena geblieben und genau hier wunderbar integriert worden und ich hat mir persönlich gezeigt, dass das geht, dass das natürlich dann dazu führt, dass andere Leute sagen, wir haben da Angst vor. Ja, natürlich, unsere Gesellschaft verändert sich, aber doch nicht erst seit gestern. Die hat sich in den 60er Jahren durch die Menschen, die aus der Türkei, aus Italien, aus Spanien gekommen sind, aus Griechenland gekommen sind, verändert, aus Portugal. Und das war doch in heutiger Sicht eine Bereicherung. Und
aber diese Entscheidung damals, ich meine 100 Personen, ist sehr wichtig für diejenigen, aber das ist ja nicht so, dass das eine Kommune komplett überfordert von der Dimension her. Diese Entscheidung hat Ihnen sehr viel, hat Pfeile auf Sie gezogen, hat Sie sehr stark zur Zielscheibe gemacht.
Ja, der rechte Hass und die rechte Propaganda, ausgehend von den organisierten militanten rechten Gruppen bis rein in die politischen rechten Extreme, hat dafür gesorgt, dass die da nicht so zufrieden mit mir waren. Und dann habe ich dann ab 15 auch Drohbriefe gegen mich, meine Familie, meine Mutter zur Kenntnis nehmen müssen und habe gesagt, das ist aber eigentlich genau der Grund, sich jetzt nicht irgendwo zurückzuziehen und zu sagen, die Welt könnte schön sein, wenn die Drohungen nicht wären und wir machen den Mund nicht auf, sondern mein Urgroßvater ist in Stalins Gulags auf Deutsch gesagt verreckt, ein anderes Wort passt da nicht, so ähnlich wie Nawalny in Sibirien und ich weiß, was Unfreiheit heißt und das gibt's auf der rechten Seite in Buchenwald, Bergen-Belsen und auch Treblinka woanders auch zu sehen und das ist was mich immer angetrieben hat, in die Politik zu gehen und vorzuleben. Vorleben ist nicht immer nur leicht, sondern Vorleben heißt manchmal auch schwer und als ich dann 17 angegriffen worden war, habe ich dann das große Glück gehabt, dass das Messer 0,5 Millimeter weiter meine Halsschlagader erwischt hätte. Und dann würde ich heute hier nicht mehr sitzen. Und dann fragt man sich natürlich auch, ausgehend von einem christlichen Glauben, was hat den Herrgott bewogen, mir da gerade zwei tapfere türkische Mitbürger an die Seite zu stellen, die mit mir zusammen den Angreifer niedergerungen haben, was natürlich dann auch ein Feindbild für die Rechte war, dann erst recht zu sagen, das ist was uns nicht passt. Wie kann es sein, dass Menschen mit türkischem Hintergrund einen deutschen Bürgermeister retten, der auch noch von Deutschen angegriffen wurde? Also es passte nicht so in deren Weltbild. Dann wurde über die Größe meines Pflasters diskutiert. Also es war hanebüchen, aber es war eben auch einen Monat mit 8000 Drohungen, Hassmails, Morddrohungen und Polizeischutz vor der Haustür und das macht mit einem was, gar keine Frage, macht auch mit Familie was, aber wenn es jetzt nachhaltig gewesen wäre, hätte ich auch nicht in Dortmund kandidiert. Also ich glaube, wir dürfen uns in der Mitte der Gesellschaft nicht einschüchtern lassen. Unsere gesellschaftliche Verantwortung ist es, Lösungen zu erarbeiten und deshalb finde ich das so total spannend mit dem VKU jetzt an einer Zukunftslösung per se, nämlich der Frage, wie gestalten wir Daseinsvorsorge vor Ort, wie gestalten wir unsere Wasserversorgung als wichtiges Lebensmittel, wie schaffen wir eine vernünftige Energieversorgung hin, die Menschen mitnimmt, die teurer sein wird, weil wir müssen speichern. Allein das wird kosten, selbst wenn die Sonne umsonst scheint und der Wind umsonst bläst, werden wir diese Energie im Sommer haben und wir brauchen sie hauptsächlich im Winter. Also das wird alles teuer werden, das wird uns richtig fordern. Auch deutlich fordern. Das wird Gesellschaft nicht bei dem Wohlstand bleiben, den wir heute haben. Und das muss erklärt werden. Und da müssen Menschen den Weg mitgehen. Und wenn wir die Mitte, und das ist ja gerade der Ausgangspunkt der Frage gewesen, immer mehr bröckeln lassen und im Grunde genommen es nicht schaffen, die Ränder, ob das nun Frau Wagenknecht ist oder die AfD ist oder sonstige noch plötzlich wachsende gesellschaftliche Gruppierungen da immer stärker werden lassen und die sind nachher bei 40-50%, dann wird das, was wir im Moment als kleinster gemeinsamer politischer Nenner auch in Berlin erleben, noch immer kleiner und noch immer schwieriger und dann wird etablierte Politik noch immer schlechter geredet und da müssen wir was gegen tun. Und ich glaube, wenn man in einem Lebensalter ist, dass man sagt, ich traue mir das noch als kleines Rad, Zahnrad mit dazu, neben Millionen anderen Zahnrädern da auch zu wirken, dann sollte man das tun. Und das treibt mich an. Und deshalb finde ich das ganze Thema gesellschaftliche Transformation im Einhergehen mit Klimawandel, völliger Wirtschaftsumgestaltung und auch Ressourcenumgestaltung so spannend. Und ich glaube, dass wir alle eine Verantwortung haben, und die Stadtwerke insbesondere mit ihren Kundinnen und Kunden vor Ort das zu erklären, das zu begleiten und auch dabei eine führende Rolle einzunehmen. Und da kann unser Verband vielleicht ein bisschen helfen.
Und ich glaube, der VKO hat durchaus keine so kleine Rolle bei dem ganzen Thema. Ich meine, ich bin ja selber auch davon überzeugt, dass die kommunale Versorgung sehr eng an den Menschen sein sollte und sehr eng an den politischen Systemen und an der Funktionsfähigkeit des Staates. Wir haben übrigens selber auch die ein oder andere Umfrage gemacht, weil wir uns im Unternehmen auch im Moment fragen, wie positionieren wir uns, wie sehen wir das, wie politisch muss man sein? Und es ist ganz spannend. Viele Menschen sind, wenn sie stolz auf irgendwas sind, was uns zusammenhält, sind sie auf das Grundgesetz stolz. Also erst für mich jetzt oder für uns beide als Jurist ja irgendwo einen Kern von Werten, auf den man sich einigen kann ein Stück weit, finde ich immer, so hat mich eigentlich sehr positiv gestimmt. Und es ist so, dass den Menschen wichtig ist, dass es einen funktionsfähigen Staat gibt. Also kein Fünfjahresplanung-Zentralkomitee-Staat, aber schon einen, der funktioniert und der einen nicht, die keine rechtsfreien Räume oder keine versorgungsfreien Räume zulässt. Das ist jetzt die Rolle der Stadtwerke, glaube ich. Also,
ja, wir wollen kein Machiavelli,
Wasser fließt, genau. Dass der Strom da ist.
Genau. Die Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass zu bezahlbaren Leistungen plus minus da Strom fließt, dass da Gas da ist im Moment noch, dass vielleicht irgendwann Wasserstoff da sein wird, dass das Abwasser gereinigt wird, dass man Breitbandzugänge hat, dass die Stadt sauber gehalten wird, dass Müll weggebracht wird. Und diese ganzen Aufgaben haben uns immer gefordert. Und manch einer hat so ein bisschen auch in den Jahren dazwischen vergessen, was Daseinsvorsorge ist. Das ist eben nicht der Staat, der das selbst macht, sondern ein Staat, der das organisiert. So, und das organisiert er dann teilweise auch mit Privaten. Wir haben ja auch Stadtwerke, an denen private Unternehmen beteiligt sind. Auch das ist erfolgreich. Aber dieses Grundbewusstsein für den Bürger da zu sein und nicht für die Rendite, das treibt den VKU an. Und das ist was, mit dem ich mich völlig identifizieren kann. Es darf keine Stadtwerke geben, wo Gewinne keine Rolle mehr spielen, im Sinne von auch defizitäre Maßnahmen sind umzusetzen. Das darf es nicht geben, weil wir müssen nachhaltig sein. In der Daseinsvorsorge reden wir über Zeiträume von Netzen von 50 bis 100 Jahren und da muss man immer der Zeit vorausdenken. Das haben die Stadtwerke, Chefinnen und Chefs immer getan und jeder so gut er konnte. Der eine vielleicht ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter, aber jedenfalls immer so gut, dass diese Güter für die Menschen da waren. Und das müssen wir neu übersetzen und neu mit Leben füllen. Und deshalb gibt es ja auch Städte, die wieder sagen, wir wollen gerne rekommunalisieren, um in diesen wichtigen Fragen mitzureden. Und und dann kommen die ganzen Themen, die neu sind, wie dass das Klima natürlich auch unsere Wasserressourcen beeinträchtigt, dass wir nicht überall grenzenlose Verfügbarkeiten haben, dass wir vielleicht da, wo wir früher nicht gesteuert haben, auch ein bisschen da steuern müssen, ohne dirigistisch zu sein und vorzuschreiben, aber dass wir an Krisen wie Flut, ich habe es in meiner ehemaligen Verantwortungsstadt und heutigen Wohnstadt Altena auch erlebt, wie die Flut reingebrochen ist und ein Feuerwehrkollege von mir ist ums Leben gekommen, da macht man sich dann schon so seine Gedanken um die Frage, wie willst du das eigentlich, dass das mal in der Generation potenzieller Enkel aussieht? Ich möchte da gerne sagen können, ich habe in meinen beschränkten Kräften, jeder von uns hat nur beschränkte Möglichkeiten, daran mitgewirkt. Und das ist, glaube ich, auch die Kraft von Belegschaft, die dann sagt, okay, wenn da jemand AfD richtig findet, dann grenzen wir den nicht aus beim Mittagstisch, sondern wir versuchen mit dem zu reden und dem zu erklären, dass er vielleicht doch was im Moment noch falsch sieht und dass wir da doch auf der richtigen Seite stehen. Und ich glaube, die Erfolgsstory, die wir in Deutschland hingelegt haben nach 45, die gibt doch eigentlich Mut, Mut, dass große Aufgaben auch erfolgreich bewältigt werden konnten. Und dass dann eine Generation gedacht hat, das fällt uns alles in den Schoß und wir brauchen dafür relativ wenig machen. Das ist alles automatisiert und gottgegeben. Das ist vielleicht die Lebenslüge auch der Babyboomer-Generation, der ich angehöre, das vielleicht nicht richtig erklärt zu haben, dass das eben nur eine Momentaufnahme ist. Genau wie, dass wir keine Kriege in Europa hatten. Es war leider eine Momentaufnahme. Und deshalb ran. Wir müssen das gemeinsam erklären und ich bin da sehr zuversichtlich, dass in der Vielfältigkeit von Stadtwerken in NRW und darüber hinaus auch viele Fragen beantwortet werden können. Und wenn dann jeder sich noch so ein bisschen einbringt, soweit er das selbst in seinen Kräften kann, finde ich auch ehrenamtliche Tätigkeiten, Sie hatten es angesprochen, wichtig und deshalb finde ich das wichtig, dass ich die Chance bekommen habe von der Landesregierung, mich für die Menschen, die polnischstämmig sind oder polnische Staatsbürgerschaft haben und in NRW leben, sind immerhin 700.000 Menschen einzusetzen und dass ich dann damit auch dann neue Lebenswelten und auch noch wieder ein anderes Land entdecken kann für mich, das finde ich spannend und ich habe auch diese Neugier, neue Sachen zu durchdringen und auch wenn sicherlich Menschen in meinem Lebensalter computertechnisch sicherlich irgendwo ihre Grenzen finden, die die heute junge Generation in die Wiege gelegt bekommen hat an Fähigkeiten, aber dann kann man sich ja absprechen und auch über Generationen zusammenarbeiten.
Und dann sind dann andere Fähigkeiten, die dann nicht mehr so sehr in die Wiege gelegt worden sind. Also lieber Dr. Rothstein, ich glaube, es ist also niemand müsste weniger als Sie betonen und nachweisen, dass Sie ein Überzeugungstäter sind, also dass Sie sich gerne einsetzen für die Menschen. Ich glaube, das sieht man an Ihren Funktionen und man sieht ja auch, dass Sie es nicht mehr müssten. Also Sie haben sich ja schon lange genug verdient gemacht um die Gesellschaft und sind trotzdem beim VKU angetreten. Ich glaube, das alleine beweist es schon und hat schon Respekt verdient und man kann nur wünschen, dass sich viele Menschen engagieren heutzutage, auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene, wie auch immer, aber für die Gemeinschaft sich entscheiden, dafür einzutreten, so schwer das manchmal ist, wie man auch an Ihrem eindrucksvollen Beispiel gerade gesehen hat. Lieber Herr Rothstein, ich habe eine Abschlussfrage. Sie haben eben gesagt, wir müssen in die Zukunft blicken. Das war ein absolutes Stichwort dafür. Wir versuchen immer mal, den Horizont nicht auf 2045 zu legen oder 2050 oder 2100 haben wir jetzt schon in der Wasserwirtschaft teilweise. Was wollen wir denn, wenn Sie jetzt gucken, dieses Jahr, wenn Sie sagen, das Jahr ist ja noch relativ jung, 2024, welche Frage hätten Sie für sich gerne glasklar beantwortet, wo Sie im Silvester sagen, super, dass da ein Haken dran ist?
Also ich möchte zwei Fragen beantwortet haben. Ich bin dann auch gleich gierig. Das ist die erste Frage, wie sind die Rahmenbedingungen der kommunalen Wärmeplanung vor Ort, damit die Kommunen und unsere Stadtwerke auch endlich loslegen können? Jenseits derer, die schon losgelegt haben und gesagt haben, ich warte auf gar kein Gesetz. Ich gucke mal nachher, dass ich das irgendwie kompatibel mache. Und das zweite ist natürlich die Energiesicherheit. Ich glaube, wir brauchen für unsere Wirtschaft neben Preis, was auch Problem ist, hauptsächlich Energiesicherheit. Und da möchte ich gerne in diesem Jahr noch sehen, dass die Entscheidung über die Kraftwerkstrategie der Bundesregierung eingestielt wird. Denn wenn das nicht erfolgt, dann sehe ich da große Probleme. Und wenn ich mir dann noch einen Weihnachtswunsch dafür in dem Zusammenhang erlauben darf, dann würde ich da gerne noch KWK-Anlagen sehen, weil Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen was Lokales sind, die flexibel sind, die lokal gesteuert sind und eigentlich in der Stadtwerke und das würde zu einer Netzstabilität sehr stark beitragen, aber das braucht unsere Branche, diese Entscheidung und wenn die erst in 25 fällt, dann werden wir die Ziele 2030 nicht schaffen und dann werden wir die verdammten Braunkohlekraftwerke und Steinkohlekraftwerke noch länger am Laufen haben mit den entsprechenden CO2-Emissionen und das möchte ich nicht und deshalb diese zwei Wünsche lasse ich mal stehen. Mir würden noch ein paar andere einfallen.
Ich wäre jetzt sogar mit KWK streng genommen auf 3 gekommen, insgesamt in der Zählung. Aber also, finde ich, lassen wir absolut so stehen. Vielen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht, das Gespräch.
Mir auch, herzlichen Dank, Herr Bär.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.